So, hi, ich bin Janine und das ist Finanzinsider.
Sehr geil. Ja, Janine, hi. Herzlich willkommen hier beim Finanzinsider Podcast. Schön, dass du heute da bist. Wie bei den anderen Gästen auch dreht sich es heute wieder um das liebe Geld. Und deswegen würde ich sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns mal direkt reinstarten. Was machst du aktuell beruflich? Wie sieht deine Situation aktuell aus?
Ja, also ich bin Sachbearbeiterin in der ambulanten Pflege, habe direkt auch Kauffrau im Gesundheitswesen gelernt. Bin verheiratet, habe zwei Kinder und selber verdiene netto auf 5 Stunden rund 1.700 Euro.
Okay, jetzt muss ich einmal schon direkt nachfragen. 5 Stunden, 1.700 € netto, fünf
Ja.
Stunden in der Woche, also 20 Stunden im Monat.
Also 25 Stunden die Woche.
Ah, 25 Stunden. Okay, das hat er
Genau.
gerade einmal digital verschluckt. Okay, das heißt Teilzeitstelle, wenn ich es richtig verstehe.
Richtig, ich muss jetzt mit den Stunden runtergehen, weil ja, der Kleine hat viele Therapien, weil er entwicklungsverzögert ist und die Große hat auch verschiedene Therapien. Ja, sodass einfach eine höhere Stelle zurzeit nicht möglich ist.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Das ist natürlich immer so ein auch Belastungsthema. Ich habe tatsächlich neulich dazu so einen Kinofilm gesehen. Ich weiß, ob du es mal gehört hast. Ich weiß gar nicht, 1 Million Minuten heißt der, glaube ich.
Den wollte
Ist
ich mir
auch,
auch gerne anschauen, ja.
ja, ist, glaube ich, also passt da, glaube ich, perfekt rein. Ich glaube, ich habe den sogar letzte Woche Freitag gesehen. Da geht es halt tatsächlich genau darum, eine Family, die auch ein Kind hat, was gefördert werden muss. Und die haben einfach alle Sachen gepackt und sind einfach weg und reisen jetzt irgendwie nur noch. Also total crazy Story.
Ja.
Du bist aber nicht alleinerziehend, richtig?
Nein, ich bin verheiratet, auch mit dem Papa der beiden Kiddies.
Ja.
Genau. Und mein Mann verdient so im Schnitt zwischen ganz grob 2,3 und 2,5 im Monat, je nachdem, wie die Schichten bei ihm fallen.
Okay, das heißt, ihr habt so um und bei 4.000 € netto plus minus im Monat
Richtig, richtig.
und wohnt aktuell aber noch zur Miete.
Richtig.
Ist das Thema Eigenheim ein Traum, ein Thema oder erstmal weggeschoben oder wie sieht das da aus?
Das ist erstmal weggeschoben, definitiv, weil wir einfach finanziell uns zu viel aufgebürdet haben. Also direkt Konsumschulden. Wir haben ein neues Auto, weil wir unbedingt eins wollten. Wir haben eine neue Küche, weil wir unbedingt eine wollten. Und dafür laufen jetzt halt momentan Kredite in Höhe von rund 500 Euro im Monat, was einfach den Rahmen sprengt.
Okay, also wir sind jetzt hier in sehr, sehr kurzer Zeit an einen sehr bewegenden Punkt, glaube ich, gekommen.
Ja.
Erstmal vielen lieben Dank für deine Offenheit, dass du das da so also dass du es das einfach so offen auch raushaust. Gerade dieses Thema Konsumschulden ist ja was, wo viele Leute reinfallen und ich glaube, dass wir da gerade auch schon unseren, ich sag mal, Schwerpunkt heute finden. Für dich schon mal sehr gut, dass du das schon mal so bewusst sagst und offen ansprichst und nicht wegguckst, sonst wärst du heute wahrscheinlich auch nicht in den Podcast gekommen.
Definitiv, ja.
Wie kam es dazu?
Ja, wir hatten, wie der Kleine geboren war, unser anderes Auto fertig finanziert. Der kam gerade noch mal so durch den TÜV und haben wir gesagt, gut, wir haben jetzt 2 Jahre Zeit, uns nach was Neuem umzuschauen. Na? Ja, dann kam halt dieses Top-Angebot rein, wo wir Augen zu und durch einfach. Ja, sodass da monatlich jetzt knapp 250 Euro fällig sind. Jetzt im August sogar eine große Schlussrate von knapp 13.000 Euro. Ja, und nach einem Jahr sind wir dann umgezogen in unsere jetzige Wohnung und war halt gar nichts drin. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen unbedingt eine neue Küche. 11.000 Euro weg, unbedingt eine neue Stube, auch nochmal 5.000 Euro weg. Na, und halt alles, weil halt die Zinsen so günstig sind, alles auf Pump gekauft, ne? Und vorher nie großartig was zur Seite gelegt. Ja, nun stehen wir da, wir sind uns unserer Schuld bewusst, aber wollen jetzt aktiv dagegen ankämpfen.
Okay, bevor wir gleich reinstarten, was ihr da schon gemacht habt und auf welchem Weg ihr da seid, also erstmal, das ist schon mal die erste Lernstufe. Also man hat eine unbewusste Inkompetenz, man macht was falsch, weiß es aber nicht. Und dann merkt man das, ne, bewusste Inkompetenz, das tut dann meistens weh. Und nur wenige gehen dann auf die bewusste Kompetenzschiene und wollen dann aktiv dagegen was steuern. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu dem Auto. Also wenn ich das richtig verstanden habe, der alte wäre
Ja.
noch 2 Jahre, der ist durch den TÜV gekommen, der lief auch noch. Aber dann
Ja.
kam ein Angebot rein. Also was heißt Angebot rein? Einfach ein Flyer oder ein E-Mail oder wie kam das zustande?
Wir haben halt gesagt, wir gucken jetzt nach und nach nach einem Auto, um perfekte Familienauto zu finden, wo alle mit zufrieden sind. Ne? Also sprich, wo mein Mann sagt, da kann er auch mal was mit transportieren, aber die Kinder haben auch genug Platz. Und ja, und das haben wir, glaube ich, blöd gesagt und schneller. Also wir waren zu aktiv in dieser Suche und auch zu sehr selber drauf gedrängt,
Ja.
dass wir jetzt schon mit aller Gewalt eins haben wollen, weil es kann ja sein, dass das Auto schon eher kaputt geht oder irgendwas
Ja.
dergleichen.
Das ist spannend. Ne? Man redet sich das in den Situationen meistens schön. Ne? So, ja, das kann ja auch. Und dann kommt auch immer so, ja, das muss dann in die Werkstatt und das kostet auch so viel Geld. Also man rechtfertigt seine Entscheidung. Was ist es denn für ein Auto geworden? Also was war das damals für ein Modell und wie viel hat es gekostet?
Der Renault Grand Scenic ist es
Ja.
geworden.
Ja.
Ein Neuwagen mit insgesamt knapp 28.000 Euro.
Okay, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Jetzt da die Frage, wäre das auch möglich gewesen, den Gebrauch zu kaufen? Wahrscheinlich schon, oder?
Definitiv wäre es möglich gewesen. Und ich sag mal, wir hätten auch erstmal auf ein Auto verzichten können, da, wie gesagt, ich im Babyjahr war und
Ja.
mein Mann zu dem Zeitpunkt zur Arbeit 300 Meter den Berg runtergefallen ist, sag ich mal.
Ja.
Na? So, dass wir da wirklich einfach viel zu schnell und unüberlegt gehandelt hatten.
Okay. Wenn du das jetzt zurückblickend betrachtest, also gehört sehr, sehr viel Reflexion zu, auch sich hier hinzusetzen, auch gar nicht mal jetzt nur, also für die Leute, die es nicht wissen, der Podcast kommt ja auch als Videopodcast raus, ganz häufig, sich hier wirklich hinzusetzen und sagen, ja, ich gehe da rein, also wirklich, Janine, riesen Respekt davor. Vielleicht, um da Tipps zu geben, weißt du noch, was euch damals so wirklich verleitet hat, dass ihr dann diese Entscheidung für so ein teures Auto getroffen habt?
Ja, einfach, dass wir in der Hinsicht kreditwürdig waren. Ja,
Ja.
also wir sind ja auch mit dem Autohändler sämtliche Szenarien durchgegangen.
Ja.
Was können wir uns monatlich leisten an Kredit? Und ja, und das war, denke ich mal, dann so, ja, wir können diese knapp 250 Euro locker stemmen. Aber der ganze Rattenschwanz, der hinten dran hängt, ne? Wie jetzt halt auch diese riesengroße Ablösesumme von 13.000 Euro, das ist Wahnsinn. Also das muss man sich wirklich reiflich überlegen, ob man es schafft, innerhalb dieser Zeit dann auch diese Summe X zusammenzubekommen, ne? Weil es kann ja auch mal sein, es wird jemand arbeitslos, krank oder irgendwas dergleichen, sodass
Ja.
dann da auch Geld wegbricht.
Vor allem, was man sich ja auch immer, also ich glaube, gerade mit dieser ganzen Finanzierung, und das war wahrscheinlich dann zu der Zeit, wo auch Autokredite relativ günstig waren, in Anführungsstrichen, häufig werden dann immer irgendwelche Finanzprodukte mitverkauft. Das weiß ich halt durch, ja, Leute, die über Ecken in einem Autohaus gearbeitet haben und sowas, was das Ganze viel teurer macht und was man ja vergisst, wenn man jetzt 13.000 Euro sagt, wenn du sagst, eine Rate von 250 Euro, hört sich das ja erstmal stemmbar an. Jetzt
Richtig.
sind 13.000 Euro, aber nach was für einer Zeit ist das? Also
Nach 5 Jahren.
nach 5 Jahren. Das heißt, wir müssen pro Jahr nochmal sehen, dass wir 2.500 Euro sparen. Ein bisschen mehr
Richtig.
sogar. Bei 13 sogar ein bisschen mehr. Das sind nochmal 200 Euro. Das heißt, die Rate ist eigentlich nicht bei 250, sondern eigentlich bei 450 Euro im Monat.
Richtig. Und
Plus
das ist das, was
wahrscheinlich.
viele einfach übersehen oder nicht sehen wollen, wie auch immer.
Ja.
Und stecken dann in riesengroßen Schwierigkeiten, entweder Anschlussfinanzierung oder zurückgeben und ich habe gar nichts mehr, in der Hoffnung, dass sie auch so zurücknehmen, ohne weiterbezahlen zu müssen. Na,
Ja.
das ist halt echt schwer.
Ja. Um da vielleicht mal eine Lanze zu brechen für die Finanzbranche. Ich habe jetzt über 12 Jahre oder arbeite seit fast 12 Jahren in der Finanzbranche. Und die Finanzbranche wird immer so hardcore verurteilt, ne? Und man muss halt dazu sagen, das ist in der Autobranche teilweise auch richtig, richtig krass, was da abgeht, weil auch wenn man das jetzt so guckt, ne? Also wenn jetzt ein Finanzberater da mit am Tisch gesessen hätte, also einer, der ehrlich zu euch ist und sagt, hey, ganz ehrlich, das Auto sprengt gerade euer Budget, das könnt ihr euch zwar leisten, aber das ist gerade nicht clever. Dann hätte
Richtig.
das ja natürlich dem Autoverkäufer das Geschäft vermiest, ne?
Definitiv. Na,
Ja.
aber ich sag mal, wir waren blöd gesagt jung und unerfahren und wollten halt einfach mit aller Gewalt, ich sag mal, auch blöd gesagt einen Status. Na, dass wir nicht mit dieser alten Möhre fahren und ja, das ist halt.
Das ist so ein wichtiges Thema und ich finde das gut, dass du das so ansprichst, weil ich sage das immer, ja, emotionale Geschichten und man kauft sich was und es gibt so diesen Satz, ich weiß gar nicht, wer ihn als erstes gesagt hat, wir kaufen uns Dinge von Geld, was wir nicht haben, oder wir kaufen uns Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir meistens nicht mal mögen.
Das
Und
stimmt.
da muss man halt wirklich genau drauf achten. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr wart jung. habt diesen Fehler gemacht. Alle, die jetzt gerade zuhören, schickt das an eure Kinder und weiß ich nicht, dass das halt nicht nochmal passiert, dass man einfach weiß, okay, wie gehe ich denn dagegen vor? Jetzt kam zu dem Auto dann noch die Küche und eine Stube, was du gerade gesagt hast.
Wie genau.
Ist das zustande gekommen? War das auch einfach so, hey, ich meine, man hätte ja auch günstigere Sachen kaufen können, oder?
Ja, genau. Also bei der Küche war es tatsächlich so, wir hatten von meinen Eltern eine ganz alte gebrauchte Küche, die schon weit über 30 Jahre war.
Ja.
Und die hatte so gar nicht in unsere Wohnung reingepasst. Und da hatte meine Mutti gesagt, Mensch, geht mal in das Möbelhaus rein, da kauft sie selber seit vielen, vielen Jahren. Sondern da habe ich mir halt gesagt, gut, wenn ich mir eine Küche mache, dann nur einmalig, ne, innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre. Und dann möchte ich halt auch das haben, was meinen Vorstellungen entspricht. Na? So, also Küche geplant, okay. Hat mein Mann gesagt, gut, wenn du jetzt die Küche bekommst, bekomme ich halt eine neue Stube. Ja, und dann auch wieder auf Pump, weil es halt der Geldbeutel einfach nicht hergegeben hatte. Na? Ja. Und ja, es bricht einfach wirklich jeder Familie das Genick, wenn man zu viele Konsumschulden auf sich hat. Weil es kann ja auch immer was Unerwartetes passieren, wo man das Geld jetzt braucht. Ich sehe es jetzt bei der Großen, die in die LRS-Förderung geht, weil sie halt diese Leserechtschreibschwäche hat, sind monatlich auch nochmal 260 Euro, die aber definitiv sinnvoller angelegt sind wie in so einen Kredit.
Ja, es wird ja heutzutage auch extrem leicht gemacht, ne? Also Möbelhaus, man geht da rein und man denkt gar nicht über die, man guckt sich gar nicht die Summen an, die man investiert. Und man rechnet auch schon gar nicht die Zinsen aus, die man bezahlt, sondern man sieht nur die Rate und fragt sich, kann ich mir eigentlich leisten?
Richtig.
Ja,
aber dass es dann am Ende des Monats auf dem Konto fehlt, also richtig weg ist einfach, das sehen viele gar nicht. Na, die gehen dann halt in den neuen Monat, okay, ich gehe diesen Monat mit 150 Euro minus in den neuen Monat rein, aber ich kriege ja jetzt Lohn. Im Monat drauf sind es 170 Euro minus. Sodass man da gar nicht mehr rauskommt. Ne? Ja. Und die Zinsen für den Dispo sind ja nur auch nochmal eine Hausnummer.
Ja, und dann läppert sich das, ne?
Richtig.
Es gibt eine Methode bei Konsumschulden. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von der Schneeballmethode gehört hast.
Nee, tatsächlich noch nicht.
Die Schneeballmethode, also kommt von einem Amerikaner, der ganz klar sagt, hey, okay, man zahlt halt erstmal die Konsumschulden ab, die höchsten Zinssätze haben. Das macht ja nur Sinn. Warum? Also man fährt alle Kredite auf ein Minimum runter, was man mindestens bezahlen muss. Mhm. Ja, dass man halt sagt, okay, man hat irgendwie man sortiert das erstmal, dass man weiß, okay, das muss ich jeden Monat abdrücken. Mhm. Und jedes Geld, was dann über ist, egal womit man sich befasst, ne, ob man jetzt sagt, hey, ich gucke, dass mein Handyvertrag günstiger wird oder weiß ich nicht was, oder ich schaue, dass ich da ein bisschen Geld einsparen kann, geht alles auf den Kredit, der die meisten Zinsen verursacht. Das wäre jetzt in dem Beispiel wahrscheinlich der Dispo-Kredit. Ne, dass man dann sagt, hey, okay, dass der halt rauskommt. Weil, und so bearbeitet man sich dann vor, also dass der mit den höchsten Zinsen und der kleinste. Ja, weil das allergrößte Ziel sollte wirklich sein, dass man möglichst wenig Kredite hat und maximal nachher noch einen fürs Eigenheim, aber da steht ja meistens auch noch ein Wert hinter, dass man die wirklich abbezahlt, auch bevor man anfängt zu investieren, bevor man sagt, ich habe jetzt ETF-Sparplan und Zinsen und sowas, sondern wirklich das sieht, hey, okay, wie du das ja schon wunderbar machst, ne, also da so, dass du Felsen so. Also kommen wir gleich noch zu, wie du da hingekommen bist, zu dem Standpunkt heute. Mhm. Aber dass man da wirklich weiß, okay, ich muss jetzt einen Step nach dem anderen gehen und lass dich nicht verrückt machen von, ja, wenn du jetzt ein Jahr nicht sparst, dann frisst dein Geld die Inflation auf. Aber du musst ja erstmal das erste Problem beseitigen, um das nächste angreifen zu können. Richtig. Wie ist es denn zu dieser Reflektiertheit bei dir gekommen?
Ja, tatsächlich, wie die LRS-Förderung angefangen hatte, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist irgendwo ein Punkt, wo es finanziell einfach den kompletten Rahmen sprengt. Ne? Also wir budgetieren ja auch unser Monatseinkommen für Lebensmittel und Co. Wir wissen, was runtergeht und was wir eigentlich noch sparen könnten, ne? Was aber auch meistens irgendwo mit reinfliegt, weil Geburtstage oder. Sondern sind wir an den Punkt gekommen, ersten Monat waren es 50 Euro minus, dann 70 Euro, wo ich gesagt habe, es kann einfach nicht mehr so weitergehen. Wir müssen jetzt irgendwo Abstriche machen, um unsere Schulden erstmal zu tilgen, um dann im Anschluss finanziell freier zu werden und dann auch für Altersvorsorge, für die Kinder und weiter Gelder generieren zu können.
Okay, einfach weil du hast gesehen, so geht's nicht weiter, selber gemerkt. Was hast du dann schon, also schon spezielle Schritte jetzt unternommen, damit das auch besser wird?
Also ich gucke mir bei Instagram viele Finanzaccounts an. Na? Mhm. Kommen ja auch immer sehr, sehr hilfreiche Tipps. Das ist wirklich Wahnsinn. Dann sind auch ein, zwei Accounts dabei, die günstige Mittagessen zubereiten, wo man dann doch mal durchprobiert, sodass dieses wöchentliche Budget für die Lebensmittel einfach sinkt. Dann durch den Geldkompass von dir, wirklich Wahnsinn, cool. Verträge optimiert, sodass man da deutlich weniger zahlt, um dieses Minus nach und nach rausarbeiten zu können.
Ja,
na?
Du warst, glaube ich, auch jetzt in der Pilotgruppe drin. Ne?
Richtig.
Hast das, glaube ich, auch reingeschrieben. Ich glaube, 70 Euro waren die Ersparnisse, ne? Durch die
genau.
Handys oder sowas, ne?
Genau, nochmal 170 Euro Nebenkosten.
Ja, sehr
für
geil.
Die Wohnung.
Also, den Geldkompass, wir werden das unten mal verlinken für die Leute, die gar nicht wissen, worum es geht. Das ist so eine ganz einfache Excel-Liste, die ganz einfach gestrickt ist, um wirklich mal einfach so einen Blick zu kriegen, so sich ein Budget zu erstellen. Wenn du jetzt mal so rückblickend schaust, ne, also auf die Fehler, die man gemacht hat. Wenn du jetzt zu deinem damaligen Ich reden könntest, sprechen könntest und dem einen Tipp geben würdest, was würdest du dem sagen?
Was würde ich Ihnen sagen? Ganz ehrlich, präsentier dich nicht immer so. So bist du gar nicht.
Ja.
Na, also, sondern leb dein Leben, wie du es für richtig hältst, und auch ein kleiner Urlaub reicht voll und ganz aus oder eine kleine Tüte Bonbons für die Kinder. Es muss nicht immer das Nonplusultra sein, sondern leg das Geld zur Seite, du brauchst es später definitiv.
Ja, also mit präsentieren meinst du halt wirklich Sachen zu kaufen, um anderen Leuten vielleicht zu zeigen, hey, bei uns ist alles tutti und alles toll, oder wie meinst du es genau?
Ja, genau. Wie gesagt, das andere Auto wäre garantiert noch das Jahr oder zwei gefahren und wir wären oder also waren zu dem Zeitpunkt gar nicht auf dem Auto angewiesen.
Ja.
Und hätte ich das Jahr oder die zwei, diese 250 Euro noch zur Seite gelegt, wäre eine ordentliche Anzahlung dabei gewesen. Na?
Ja.
Und es hätte auch nicht dieser Neuwagen sein müssen. Mhm. Na?
Und?
Ja, und lieber halt auch, was ich noch meinen damaligen ich gerne sagen möchte, überleg lieber dreimal, bevor du kaufst.
Ja.
Ob man es wirklich braucht.
Ja. Jetzt ist es ja so, wir treffen Geldentscheidungen, weil wir selber emotionale Wesen sind, immer emotional. So,
ja.
Außer es ist halt schon mal irgendwo im Amerikanischen, die sagen immer dazu Rock Bottom, also man ist wirklich auf dem Grund geknallt und es hat richtig wehgetan, dass man jetzt sagt, jetzt muss ich halt was ändern. Das war dann bei dir diese Dispo, die sich dann immer erweitert hat. Viele sind gar nicht belehrbar, wenn sie gerade in dieser Situation sind und emotional sagen, ja, aber ich will jetzt das Haus kaufen, ich will jetzt das Auto kaufen, ich muss es doch unbedingt haben, weil das andere kann doch kaputt gehen.
Richtig.
Das könnte man sich ja so eine, also die blocken dann halt, also häufig ist man dann halt gar nicht empfängnisbereit für so einen Tipp. Ja, man muss es dann halt erst selber merken. Man kennt das ja auch, dass Leute dann immer versuchen, also man kann Menschen ja nicht ändern, ne, und dann kommen, dass die ihre eigenen Erfahrungen machen und dann, wenn sie damit schon früher oder später so, blöd gesagt, auf die Schnauze fallen. Hast du da vielleicht einen Tipp, dass die Leute da vielleicht näher hinkommen, wenn sie vielleicht sagen, ja, okay, ich habe jetzt ein Ausgabenproblem oder ich habe es, also dass sie sich das wirklich bewusst werden, bevor sie halt diesen Rock Bottom, also diesen Knallboden erreichen?
Ja, man muss sich halt wirklich in Ruhe hinsetzen, überlegen, was für Gefühle haben dieses, ich sage jetzt mal, dieses Kaufverlangen ausgelöst?
Ja.
Brauche ich das jetzt unbedingt, um dieses Gefühl einfach zu befriedigen? Na?
Ja.
Weil meistens ist es ja wirklich, weil ich anerkannt werden will, weil ich momentan einfach Prass habe auf irgendwas, muss ich mir jetzt was kaufen? Und erst wenn diese Phase von dieser Gefühlsexplosion vorüber ist, kann man nochmal in Ruhe drüber nachdenken, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist und man es wirklich braucht oder ob es einfach nur eine Affekthandlung gewesen wäre.
Ja. Du beschreibst das sehr schön. Ich sage immer dazu, was ist der Grund hinter dem Grund? Also warum kaufe ich das jetzt? Bin ich gerade emotional getriggert, dass ich mich irgendwie ablenken muss? Kurzfristiger Dopaminausstoß. Ich meine, das wird uns ja heutzutage echt leicht gemacht.
Das stimmt.
Eine Sache, die ich da gerne noch bei durchsprechen würde, jetzt hast du eben schon gesagt, so diese Reaktion von deinem Mann, der Thematik, wenn du eine neue Küche kriegst, bekomme ich aber auch eine neue Stube. Erstmal, Also natürlich, das macht ja halt, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. Ich meine, ich kann das verstehen, so Gleichberechtigung. Ich habe das
Ja.
ganz früher mit meiner Freundin auch gehabt, so, okay, wenn du dir das gönnst, darf ich aber auch das. Sind wir Gott
Genau.
sei Dank schon weg. Wir hatten, also, wie ich das richtig verstehe, warst du ja so der Initiator, der gesagt hat, hey, so geht's nicht weiter.
Genau.
Gab es Streitpunkte, oder war das direkt klar, einsichtig? Wie ist das abgelaufen?
Also tatsächlich war es mein Mann dann auch gleich einsichtig, weil er die ganze Finanzsache auf mich übertragen hat, einfach weil er keinen Durchblick mehr hat. Na, was geht monatlich ab? Blöd gesagt, für was ist das Geld überhaupt da?
Ja.
Na, er geht arbeiten, um Geld zu verdienen, und dann ist die Sache Geld für ihn gegessen. Na, sodass jetzt auch die ganzen finanziellen Puffer, die ich uns jetzt innerhalb von kurzer Zeit geschaffen habe, sagt er toll, unterstützt er voll und ganz, fragt auch nach, wo kann er noch Einsparungen treffen. Aber alles andere überlässt er mir.
Okay, also das ist schon mal sehr gut, weil das ist ein Positivbeispiel jetzt von deinem Mann, dass er wirklich sagt, hey, ich überlasse dir die Kontrolle. Sag mal so, manchmal haben gerade Männer ja da auch einen falschen Stolz, ne? Also wollen sich vielleicht auch gar nicht eingestehen, dass sie da Fehler gemacht haben.
Ja.
Das heißt, das kann auch oft zu Streitpunkten führen, ne? Also ganz häufig, ich erlebe das immer wieder, wenn wir Paare bei uns in der Beratung haben, Familien und sowas, wenn es irgendwann mal Streitpunkte gab und auch wenn Leute sich getrennt haben, dann war es vielleicht nicht der erste Punkt Geld, aber so das dahinter, ja, weil immer das so eine angespannte Situation war und man sich deswegen gestritten hat. Deswegen da positiv, dass der Mann da so offen mit umgeht.
Ja.
Ja. Wie alt sind eure Kinder jetzt?
Die Große ist 10 und der Kleine wird jetzt demnächst 5.
Okay, du hast, glaube ich, letztens auch gesagt, die Große sagt auch schon, dass sie nicht in so eine solche Probleme, also sie kriegt das mit, offener
Richtig.
Umgang damit einfach.
Genau. Also ich sag mal, wir versuchen es ihr kindgerecht zu erklären. Sie guckt halt auch, wie gesagt, in diesem Pilotprojekt manche Videos mit, hat dann freilich noch Rückfragen und alles, ne?
Ja, klar.
Aber halt auch einfach mit ihrem Taschengeld, was sie wöchentlich bekommt, sie spart fleißig, ne? Weil sie sich halt ihr Traum, ein eigenes Pferd später holen möchte, ne? Aber wir sagen halt auch, pass auf, von dem Geld, was du jetzt verdienst, in Anführungsstrichen, du musst davon später dies bezahlen, das bezahlen und, ne? Einfach um sie darauf aufmerksam zu machen, dass man das Geld nicht mit vollen Händen rausschmeißt. Na?
Ja, also es ist, glaube ich, total richtig, damit gegenüber den Kindern offen mit umzugehen. Ne? Also da die halt wirklich positiv daran zu führen, dass man halt nicht wegguckt und in diese Problemzone reinrutscht. Wenn
Richtig.
du jetzt diesen Geldkompass gemacht hast und mal alles aufgeschrieben hast und sowas, was waren denn so wirklich die drei größten Positionen, wo du gesagt hast, boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich da so viel Geld bei sparen kann?
Tatsächlich der Handyvertrag. Da
Ja.
hatten wir vorher 170 € bezahlt. Ich muss halt auch dazu sagen, da ist mein Mann mit drin in dem Vertrag, meine beiden Eltern und meine Tochter. Dann die Nebenkosten von unserer Wohnung, die hatte ich damals, wie der Ukraine-Krieg losging und keiner wusste, wo gehen die Gaspreise hin und Co. hochgesetzt, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, wo ich jetzt gesagt habe, okay. Die Preise sind jetzt stabil und alles, kann ich beruhigt wieder runtersetzen und monatlich mit zur Seite packen. Ja, und ansonsten, was war es noch? Unsere Hausrathaftpflichtversicherung
Ja.
hatten wir vorher auch über meinen Mann, seinen Onkel laufen haben, ne? Wo die Verträge halt nicht so optimal waren,
Ja.
mit monatlich rund 33 €.
Ja.
Und da zahle ich jetzt im Jahr insgesamt 120 €.
Okay, also über 200 € ersparen ist das natürlich schon einiges, ne? Das sind ja über 20 € im Monat, ne?
Richtig.
Wahnsinn, wie schnell sich sowas läppert. Also auch da, ich glaube, man muss nicht immer an den Punkt hinkommen, ne? Weil ich denke, hier sind auch einige Zuhörer dabei, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind. Die sind auch welche, die sagen, ja, nee, bin ich gar nicht. Aber nur weil man halt gerade vielleicht den Konsum noch nicht auf Anschlag hat, dass es finanziell gefährdend ist,
Ja.
kann man ihn trotzdem mal hinterfragen, oder?
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Na, weil ich sag mal, zu optimieren gibt es immer wieder Sachen.
Ja.
Na, weil auch die ganze Wirtschaft ist ja permanent am Rotieren und machen. Und warum soll man dann auch nicht für sich das Beste raussuchen können?
Und ich glaube, es ist halt wirklich so ein Thema, viele gucken da ja gar nicht hin, außer es wird halt brenzlig. Ne? Also es ist halt die Frage, ob ihr hingeschaut hätte, wenn es immer irgendwie gut gegangen wäre, ne? Oder wie lange sich das noch gezögert hätte. Dann ist es immer besser, dass solche Sachen dann eher früh passieren als spät, auch wenn sich das jetzt doof anhört. Aber trotzdem halt einfach dieses offene Visier zu haben und auch, ich sag mal, so ein bisschen das Ego abzulegen. Und wenn einer sagt, hey, schau da mal ein bisschen genauer hin, dass man dann halt nicht wirklich sagt, boah, mir will ich nicht und du hast Unrecht und keine Ahnung was, sondern halt einfach wirklich offener für dieses ganze Thema auch zu werden, was wir ja auch natürlich jetzt mit dem Finanzinsider-Podcast hier versuchen zu implementieren in Deutschland. Okay, also heute mal eine ganz andere Sicht der Dinge und deswegen bin ich so dankbar für die Community. Janine, vielen lieben Dank, dass du da so offen bist, so in diese Finanzen reinzugehen und da auch zu sagen. Ja, ich glaube, wir haben schon ganz viel gesagt und ich glaube, dass die Leute, die wirklich ein Thema haben damit, mit Konsumschulden, da wirklich mal genauer reingehen müssten, zu schauen, hey, wie kann ich das vielleicht regeln, bevor es zu Problemen kommt. Das ist ja auch so extrem entscheidend. Und,
richtig.
Ja, vielen lieben
und
Dank.
Und lieber vielleicht auch nochmal die Eltern um Rat fragen, auch wenn sie manchmal die Bösen sind, na, wie es in der Jugendpubertät ist, aber nicht alle Ratschläge von ihnen sind falsch.
Ja, vielleicht ich wollte es gerade gar nicht vorschnell beenden, aber wenn du sagst, hast du damals mit den Eltern darüber gesprochen und den Rat ignoriert?
Ja, tatsächlich. Also jetzt, wie das dann aufgekommen ist, jetzt war man das im August, September letzten Jahres, wie wir dann den Brief bekommen haben, dass jetzt dann halt auch diese Restschuld fällig ist, wo ich definitiv weiß, ich kriege diese 13.000 Euro nicht zusammen.
Ja.
Ich will aber auch nicht nachfinanzieren und ja, meine Mutti sagt jetzt halt, okay, sie haben endlich draus gelernt und sie unterstützt uns jetzt, Gott sei Dank. Na, also tausend Dank an meine Mama, falls du es siehst. Na, ja, und dann zahle ich halt zinsfrei an sie zurück.
Also man merkt wirklich auch, wie nahe dir das Thema geht, was ja auch klar ist. Ne? Also das ist absolut nachvollziehbar und ich glaube, das kann man jetzt auch nutzen dafür, dass du jetzt hier Gast auf dem Podcast warst. Klar, das kannst du natürlich im Nachgang immer wieder anhören und in 10 Jahren sagen, ey, guck mal, ich habe daraus gelernt, aber gerade auch das, auch für Verhaltensweisen. Jetzt war Janine bei uns im Pilotprojekt drin, hat dadurch schon viele Einsparungen und sowas generieren können, nachhaltig und es geht halt immer nur darum, dass wir unsere Gewohnheiten ändern, also in dem Fall unsere Ausgabengewohnheiten ändern und das passiert dann radikal eher selten, also außer es muss halt sein, sondern halt eher so ein schleichender Prozess auch im positiven Sinne, also dass man schlechte Gewohnheiten durch positive Gewohnheiten an der Stelle ersetzt. Und da hilft es extrem, wenn man so Sachen macht, wie dass du jetzt sagst, boah, ich gehe jetzt auch nochmal beim Flo im Podcast, weil in dem Moment, wo du das jetzt einmal so durchgegangen bist, ne, und das primet sich halt ein. Also man kennt das vielleicht bei einem Hund, ne, wenn man einen Hund erziehen möchte, das habe ich bei meiner Nala gemerkt, da muss man die ja immer loben, wenn die was gemacht haben, damit die sich das merken, diese Verhaltensweisen.
Genau.
Und genauso ist es hier, das hat gar nicht mal was mit Loben zu tun, dass man immer sagt, klasse, toll gemacht und sowas. Das hilft auch, aber dass man selber halt Sachen macht, die halt vielleicht außerhalb der Komfortzone sind und das war ja sicherlich dieser Auftritt in dem Podcast sicherlich auch für dich. Und dadurch merkt man sich aber dieses positive Verhalten noch mehr, um in Zukunft halt diese positiven Gewohnheiten durchzusetzen und nicht die schlechten. Ne?
Auf alle Fälle.
Ja. Okay, guter Abschluss, glaube ich. Janine, vielen lieben Dank für deine Offenheit. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und ich bin sicher, dass mit der Motivation, mit der du dahinter stehst, dass ihr das schaffen werdet und auch wieder in bessere finanzielle Fahrwasser kommt.
Dankeschön.